die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext aus dem zweiten Brief des Paulus an Timotheus, Kapitel 2, die Verse 8 bis 13. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium, für welches ich leide bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Liebe Brüder und Schwestern, für wen oder was wäre ich bereit, alles dran zu setzen, alles aufzugeben, alles in die Waagschale zu werfen, auch mein eigenes Leben? Wer oder was könnte mir das höchste Opfer abverlangen? Normalerweise ist es das, was uns am nächsten steht, zum Beispiel meine Familie. Um ihre Angehörigen zu schützen, sind Menschen in den Krieg gezogen, auch wenn sie dabei vielleicht Einsichten und Überzeugungen verleugnet haben, die sie vielleicht doch gehabt haben, dass zum Beispiel dieser Krieg nicht sein dürfte, weil ein machtlüsterner Tyrann ohne Grund ihn befohlen hat und weil die Absichten nur böse sind, es also keineswegs um Verteidigung geht. Wie steht es aber mit dem Opfer, das wir bereit sind, um des Glaubens willen zu bringen? Oder doch zumindest mit dem Einsatz, den wir bereit sind, für den Glauben zu geben, wenn uns das Wort Opfer zu groß erscheint? Es ist ja eigentlich eine ganz gewaltige Botschaft, die wir in den letzten Tagen gehört haben, dass Gott selber für uns gestorben ist. Das ist geradezu unfasslich. Mir ging es einmal vor einigen Jahren am Karfreitagmorgen so, als bei uns in der Gemeinde nur die eine große Sterbeglocke zum Beginn des Gottesdienstes läutete, dass mir das durch und durch ging und ich dachte, eine Totenglocke, die sonst zu den Beerdigungen läutet, wird für den Tod Gottes geläutet, für den Tod Jesu Christi. Kann uns das kalt und unberührt lassen, dass der ewige Gott, der doch eigentlich vom ganzen Wesen her unsterblich ist, für uns in den Tod gegangen ist? Und dann haben wir an Ostern gehört, dass er am dritten Tage auferstanden ist, dass er in neuer und verklärter, verwandelter Leiblichkeit aus dem Grabe herausgekommen ist, als ein lebender Herr, der dem Feind die Macht genommen hat, der den Tod besiegt hat, den Tod, diesen scheußlichen und letzten Feind der Menschheit. Er ist kein Toter, sondern er ist ein lebendiger Herr. Und er will als der Gekreuzigte und als der Auferstandene unser ganzes Leben bestimmen. Und deshalb ruft Paulus uns zu: Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten nach meinem Evangelium. Halt ihn im Gedächtnis. Und damit meint er ja nicht nur eine bloße Gedankenspielerei, etwas, das nur unsere Gedanken anginge und unsere Vorstellungen, sondern er meint ja, dass Jesus uns wirklich gegenwärtig ist, so wie uns all die anderen Gedanken, die wir denken, gegenwärtig sind und oft bis ins tiefste Herz gehen, so soll er uns zuallererst gegenwärtig sein und all unser Tun und all unser Lassen regieren und bestimmen. Für diesen Herrn hat Paulus mit seinem Leben bezeugt, dass er bereit war, für ihn das Allerhöchste und das Allergrößte Opfer zu bringen. Er war von ihm und der Botschaft des Evangeliums so angetan, dass man ihm einmal in einem Verhör entgegnete: Paulus, du rasest. Ob das auch von uns wohl schon einmal jemand gedacht hat, du rasest, du bist ja ganz außer dir und über dich hinausgehoben, wenn es um Jesus Christus und sein Reich geht. Damit meine ich nicht eine unnüchterne und nicht nachdenkliche Begeisterung, sondern ich meine etwas anderes. Ich meine nicht das, was wir auch in unserer Umwelt sehen können und sehen konnten, wenn Menschen sich begeistern, oft ja doch für ganz letztlich nichtige Dinge in einen wahren Freudentaumel und Freudenrausch sich reißen lassen, sondern ich meine eine echte Hingabe aus einem glühenden Herzen an die eine entscheidende Sache, um die es in unserem Leben doch zuerst und zuallerletzt gehen sollte, nämlich Jesus Christus und das Reich Gottes. Das ist aller Hingabe und das ist auch aller Begeisterung, die über uns hinausgeht, wert. Wie viel eher wird es oft der Fall sein, dass wir es gar nicht einmal wagen, das Reich Gottes und Jesus Christus vor anderen in den Mund zu nehmen, zu bekennen, geschweige denn, dass uns darin eine echte Begeisterung geschenkt ist. Haben wir uns darin nicht sehr weit von anderen Zeiten der Kirchengeschichte entfernt, zu unserer und zu anderer Menschen Schaden, dass uns die letzte Hingabe fehlt? Doch hören wir, was Paulus sagt, was er bereit ist, für den gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu geben. Er sagt: Ich leide für das Evangelium bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter. Er ist darin seinem Herrn gleichgekommen, der auch gelitten hat für die Botschaft, der den Übeltätern gleichgerechnet worden ist und nicht, wie ich es gerade die Woche gelesen habe, zwischen zwei Altarkerzen gehangen hat am Kreuz, sondern auf Golgatha draußen vor der Stadt zwischen zwei übelsten Verbrechern. Bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter. Als ein Übeltäter ist Jesus Christus hingerichtet worden. Und für Paulus ist es noch nicht dieser letzte Märtyrertod, um den es geht. Aber wie viel innere Tode wird er gestorben sein? Innere Tode da, wo er seine Anerkennung verlor, die er in einem hohen Maße hatte, bevor er Christ wurde, unter den Pharisäern. Er hat seine Anerkennung verloren. Er ist einem Nichtsnutz, einem Verräter gleichgerechnet worden. Und er ist innere Tode gestorben, wo er gequält worden ist, dem Leibe nach, dem Geiste nach, der Seele nach, wo er verachtet wurde, wo er ausgepeitscht wurde, wo er in den Gefängnissen gesessen hat, wo er sich Zeit und Muße abgerungen hat, um dem Herrn noch besser und noch tiefer dienen zu können. Wohl keiner von uns kann sich momentan mit dem messen, was Paulus sich in seinem Dienst abverlangt hat, wirklich bis zum Letzten, dass er auch zum Schluss, wie die Überlieferung sagt, dem Herrn im Tode gleich geworden ist. Und wenn es bei uns in diesem Maße wohl nicht so ist, aber nichtsdestotrotz ist jedes Christenleben, wenn es dem Namen Ehre machen soll, ein Sterben. Wir müssen unserer eigenen Größe, unserer Ehre, dem Wunsch, das Leben in die eigene Hand zu nehmen, haben wollen, was uns nicht bestimmt ist, absterben. Es will so vieles in uns leben, was Gott nicht dazu bestimmt hat, dass es leben soll. Es will sich so vieles durchsetzen, aber Gott sagt, es muss sterben. Es muss mit Christus an das Kreuz und in deinem Leben getötet werden, weil es in das Reich Gottes nicht hineinpasst. Wer sein Leben erhalten will, sagt Jesus, der wird es verlieren. Wer es aber verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es finden. Das Christsein besteht keineswegs nur darin, ein paar Sachen zu glauben, die der Welt unverständlich sind und die sie nicht glauben kann und nicht glauben will, die nicht bewiesen sind. Und nur eben darin, wenn man das glaubt, nicht ganz ernst genommen zu werden. Darin besteht das Christsein noch nicht, sondern es besteht darin, dass dann das, was ich glaube, auch zur Tat wird. Dass ich in die Fußspuren Jesu Christi trete und dann etwas aufgebe, um seinetwillen, wovon normalerweise jeder Mensch denkt, dass er doch ein Recht darauf hat. Nein, wir haben gar kein Recht. Es ist alles Gnade. Rechte vor Gott haben wir nicht, außer das Recht der Erlösung, die uns erworben ist. Und auch das ist vielleicht noch nicht das richtige Wort, ob wir ein Recht darauf haben. Ich weiß es nicht. Es fängt schon bei unserem Willen an, dass ich mir die Frage stelle, gehört mein Wille mir oder gehört er Jesus Christus? Wie soll mein Christsein in Erscheinung treten, wenn es nicht ganz konkret wird, hier und da? Wie soll es meine Umwelt wahrnehmen? Wie wird es die Umwelt beeinflussen, wenn es nicht zur Tat wird? Und je nachdem, ob und wie ich das Christsein lebe, hat es auch Auswirkungen auf andere, auf die Umwelt, ganz bestimmt. Paulus ist sich dieses Zusammenhangs bewusst, dass alles Saat und Ernte ist. Er ist sich dieses Zusammenhangs bewusst, vor allen Dingen, was das Tun und Lassen im Leib Christi angeht, weil hier nämlich ein Glied am anderen hängt und eins vom anderen nimmt, eins auf das andere angewiesen ist. Hier kann eins das andere mit nach oben ziehen und leider auch mit nach unten ziehen. Deshalb sagt Paulus, Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Ich dulde alles um der Auserwählten willen. Für die bin ich bereit, alles zu geben. Nicht für irgendwas an meinen eigenen Ideen oder meiner eigenen Familie, Verwandtschaft und dergleichen. Für die Auserwählten, dass sie zum Ziel kommen, dafür dulde ich alles. Ja, und damit meint er doch wohl auch, dass von seinem Vorbild oder Nicht-Vorbild, von seinem Glauben halten oder Glauben verlieren, von seinem Leiden auf sich nehmen oder Leiden abschütteln, etwas abhängt, unter Umständen sogar die Seligkeit der anderen. Sie könnten in diesen Trübsalen, wozu wir gesetzt sind, weich werden, wanken und zu Fall kommen, wenn jemand da ist, der sie auffangen könnte, es aber aus eigener Nachlässigkeit, Bequemlichkeit oder Kreuzesscheu nicht tut. Dann ist er mitschuldig an ihrem Verderben. Ist uns das bewusst, dass wir eine solch hohe Verantwortung haben füreinander, dass wir, wenn wir zur rechten Zeit nicht geistesgegenwärtig an der Stelle stehen, wo wir stehen sollten, mit unserem Wort oder mit unserer Tat, etwas versäumt ist, etwas versäumt wird, was unter Umständen nicht wiederholt werden kann. Wir sind mitschuldig eventuell am Niedergang des Glaubens anderer, wenn wir den Glauben nicht so leben, wie wir es sollten. Das hat eine Dimension bis hinein in die Ewigkeit, was das Schicksal eines Menschen dort betrifft. Da kann das, was wir tun oder lassen, noch Folgen haben. Als mir das je und dann einmal aufgegangen ist, bin ich bis in die Hölle erschrocken und konnte nur Gott um Vergebung bitten für all die verpassten Gelegenheiten, wo ich selber so gehandelt und geredet habe. Und konnte nur hoffen, dass die Menschen noch nicht abgeschieden sind aus dieser Welt. Denn wir sind nicht für uns da, sondern wir sind für den anderen da. Es ist ein Leben nicht für uns selbst, sondern ein Leben für den Nächsten, wozu Gott uns gerufen hat, dass er schon zu Kain sagte: Wo ist dein Bruder Abel? Wo ist er hingekommen? Aber das alles ist letztlich nicht Verzicht und Arbeit und Opfer ohne Lohn. Paulus ist gewiss: Sterben wir mit, so werden wir mit leben. Dulden wir, so werden wir mit herrschen. Erst durch diese Art Leben, und wenn es uns noch so gegen den Strich geht, aber Gott kann es unmöglich machen in uns und Gott schafft es in uns, erst durch diese Art Leben kommt man zum wirklichen Leben, kommt man zum wahren Leben. Alles andere Leben, das immer nur besitzen will und haben will, ist hohl, schal und letztlich auch ohne Freude, weil ohne Hingabe. Es ist ein Haschen nach Wind, wie der Prediger sagt. Es ist ein sich und ein andere tötender Egoismus. Die Möglichkeiten heute, einem solchen Sterben und einem solchen Dulden zu entgehen, sind ins Uferlose gewachsen in unserer Zeit, durch die Zeitumstände. Wird mir irgendein Wunsch versagt, gibt es durch den Fortschritt auf allen Gebieten oder auch durch moralische Veränderungen meist doch noch einen Weg an das Erwünschte zu kommen, auch unter Umgehung des Gewissens. Ehe ich verzichte oder erdulde, versuche ich das Kreuz abzuschütteln und mich durchzusetzen. Meine Umwelt macht mir diesen Weg leicht. Sie wird mir nichts in den Weg legen, denn man zeigt heute nicht mehr so leicht mit Fingern auf andere Leute. Mögen sie tun und lassen, was sie wollen. Und mein eigenes Herz wird es mir im Zweifelfall und im Ernstfall eventuell auch noch leicht machen. Wenn dieses Denken, ich muss das haben, was mir vor Augen steht, ich will nicht sterben, ich will nicht dulden, wenn das auch in ein Christenherz einzieht, dann ist es der Tod der Beziehung zu Jesus Christus. Weil die Beziehung zu Jesus Christus aus dem Sterben lebt, aus seinem Sterben für uns und aus unserem Sterben der Hingabe als Dank für seine Liebe. Und dieses Denken ist auch der Tod einer jeden Gemeinschaft von Christen, weil ich nämlich nicht gegen meine Empfindungen, gegen mein Verlangen und so weiter mich da einsetzen will, wo es mir nicht passt und so weiter. Und eventuell kommt es dann dazu, dass sich auch die Gemeinde, wie sogar letztlich Jesus Christus, nur noch zu egoistischen Zwecken gebrauche und damit missbrauche. Kann es sein, dass auch unter Christen heute eine Fluchtbewegung zugange ist? Allem entgehen, was schwer und unangenehm ist, was mich Gedankenarbeit kostet und was mich Gebetskraft kostet, Verzichte, Opfer, immer und viel unterwegs sein und wenn es gar zu christlichen Konferenzen ist, selten wirklich Zeit haben für Gott und damit auch für mich selbst und für andere. Oh, was müssen wir heute auf der Hut sein, dass wir nicht irregeleitet werden und weggerissen werden. Diese Zeit ist todernst. Aber der Weg, den Paulus und mit ihm Jesus selber zeigt, ist dieser. Sterben wir mit, so werden wir mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Und gerade mit der letzten Aussage greift ja Paulus Jesu Wort auf: Wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Geht man aber mit Jesus Christus, mit dieser ewigen Liebe, ewigen Freude, ewigen Macht, die er ist, die er hat, ins Sterben und ins Dulden ein, so schmeckt man schon heute die himmlische Freude, weil man dann ganz an seiner Seite ist, ganz mit ihm verbunden ist, ganz seinen Weg teilt und man hat die wahre Erfüllung in Vollendung natürlich erst in Ewigkeit. Denn hier spricht Paulus ja in der Zukunft, wir werden mitleben dort droben und wir werden mitherrschen. Das ist unausdenkbar, aber wie oft sagt es das Neue Testament, dass wir mitherrschen werden als Könige und Priester Jesu Christi, die aber vorher mit ihm wie er den Schmachweg gegangen sind und nie etwas an sich gerissen haben. und deshalb bekommen sie die Krone. Nun könnte man denken, dass Paulus fortfährt: Sind wir untreu, so wird er, Jesus Christus, auch untreu. Aber nein, das steht da nicht, sondern sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Sicher haben viele von uns dem Herrn die ganze Treue zugesagt, die ganze Treue ihm geschworen, im Großen und im Ganzen, und wir haben es auch durchgehalten. Wir sind nicht abgefallen. Aber wir meinen ja auch die Treue im Kleinen, die Treue im Geringsten, wie Jesus sagt. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wie oft geht uns diese Treue im Kleinen und im Geringen, im Gedränge des Alltags verloren, geht sie uns unter, dass wir nur beschämt dastehen können. Aber unsere Untreue, unsere Wankelmütigkeit hat bei ihm, Jesus Christus, keine Entsprechung. Und das ist ein ganz großer Trost, das ist etwas so Wunderbares, das ist das Evangelium, dass er treu ist und dass er sich selber treu bleibt. Sein Wort ist ein Ja und ein Amen. Und was er sagt, das tut er. Und er ändert nicht seine Meinung, auch uns gegenüber nicht. Sein Wort nimmt er nicht zurück. Sein einmal gebrachtes Opfer auf Golgatha nimmt er nicht zurück. Seine Auferstehung, sie wird nicht zurückgenommen. Das alles bleibt heute und in alle Ewigkeit, auch wenn wir untreu geworden sind. Und das heißt, wir können jederzeit neu zu ihm umkehren, weil wer zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Und wir können jederzeit unsere Untreue von seiner Treue korrigieren lassen, auch wo wir alles falsch gemacht haben und alles falsch machen. Er beginnt mit uns neu und er fängt neu an, denn wir haben sein Versprechen. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Und Paulus sagt: Ich bin der Erste von ihnen, und wir wollen auch uns zu unserem Sündersein bekennen, denn wir haben einen Herrn, der treu ist. Dank sei ihm in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.